Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aqfif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Es ist einiges los bei Ihnen in Zürich momentan. Wenn wir zurückschauen, im Oktober, da hatten wir beide, glaube ich, zuletzt gesprochen, da hatten Sie gesagt, die Situation um die Credit Suisse ist eine Tragödie. Ist eigentlich sehr treffend, da stirbt ja am Ende auch immer jemand bei der Tragödie. Sie haben ja in Zürich gewissermaßen einen Logenplatz, was diese Tragödie angeht. Wie waren denn die vergangenen Tage für Sie?
Ja, also zunächst mal guten Morgen, Herr Groß. Schön, dass wir wieder mal miteinander das Vergnügen haben und guten Morgen an die Zuhörer. Ja, Logenplatz ist leider richtig, dass ich recht behalten habe mit meiner Aussage, dass es eine Tragödie ist. Auch richtig, nur sicherlich, wenn wir das zusammen detailliert und ausführlich uns anschauen. Aber eines ist klar, man muss sich vor Augen führen, dass dieses Desaster ganz klar vermeidbar gewesen wäre. Fakt ist, Credit Suisse ist nicht Opfer der Märkte. Credit Suisse ist auch kein Opfer der Notenbanken. Fakt ist, dass das Management der letzten 10, 15 Jahre eine absolute Tragödie war. Begonnen hat das Ganze mit dem Kollaps von Lehman, wo damals Credit Suisse tonnenweise Zertifikate, Garantiezertifikate hat auch abschreiben lassen müssen. Da fing das Ganze an und das ganze Desaster hat sich dann quasi bis zum letzten Wochenende mit der Tragödie Made in Switzerland auch letztendlich dann zugespitzt.
Sie sagten, es wäre vermeidbar gewesen. Was hätten wir anders machen müssen?
Es wäre absolut vermeidbar gewesen und zwar muss man sich die Reihenfolge etwas chronologisch anschauen. Ich habe vergangene Woche, lassen Sie mich jetzt nicht lügen, am Donnerstagmorgen ein Interview der Tagesschau gegeben. Das bezog sich auf die Situation am Tag vorher, als die Schweizerische Nationalbank eingesprungen ist. Zwar ging es um diese Kreditlinie zunächst von 50, dann 100 Milliarden. Und diese Notwendigkeit wurde eigentlich ausgelöst durch die Aussage der Mittelostinvestoren, die gesagt haben, sie würden kein Geld bei einer erneuten Kapitalerhöhung nachschießen. Und das ist eigentlich eine Äußerung gewesen. Und jetzt sieht man, welche brachiale Gewalt die Marktpsychologie haben kann, nämlich, dass so eine Äußerung einen Run auslöst. Und dieser Run hat dazu geführt, dass überhaupt die Situation so eskaliert ist, dass dann die Nationalbank eingesprungen ist, was zu diesem Zeitpunkt richtig war. Aber wie sie es getan hat, hat letztendlich dazu geführt, dass am Wochenende diese Radikallösung her musste. Und zwar, was ich vermisst habe, die Maßnahmen alle richtig, auch die Schritte richtig, aber die Kommunikation war eine absolute Katastrophe. Hätte man das à la Draghi gemacht und hätte man whatever it takes und koste es, was es wolle, mit einer absolut entschiedenen Konsequenz, das zu sagen, wir sind da, wir stehen hinter der Credit Suisse und die Bilanz der Nationalbank steht der Credit Suisse im Hintergrund, dann wäre dieses Desaster gar nicht aufgetreten. Whatever it takes, too big to fail, ein klares und zwar unmissverständliches Statement, weil Sie können in Krisensituationen und in einem Bankenrun, so wie es gewesen ist, können Sie nicht auf die Rationalität der Kunden und der Anleger logischerweise zählen. Das ist absolut klar. Wir reden über Profis, wir reden über die Menschen, die ihre Konti haben, bekommen Panik, räumen es und dann kommt es erst dazu. Das heißt also, man sieht ja auch, dass eine psychologische Reaktion, dass Psychologie an sich so eine Katastrophe auslösen kann. Die Credit Suisse hatte die Kernkapital Quote keineswegs angekratzt, sondern es ist ja faktisch bis zu diesem Zeitpunkt nichts passiert. Und da ist die Kommunikation, das ist ein komplettes Fehlversagen der Kommunikation.
Warum der Notverkauf? Eine Verstaatlichung wäre ja eine andere Option gewesen, wäre sogar die bessere Option gewesen, das sagt Oswald Grübel, der ehemalige Chef von Credit Suisse und UBS.
Ich schätze die Mehrheit der Aussagen von Herrn Grübel sehr und hat absolut recht. Es war ein Dilemma. Hätte der Staat übernommen, dann hätte man natürlich wieder gesagt, ja, man will es wieder die Verluste sozialisieren, die Gewinne privatisieren. Dann wären wir immer dazugekommen. Nur wir waren in einer Notsituation, wir waren in einer Notlage. Und in so einer Situation kann man ganz klar nicht alles richtig machen. Man muss versuchen, das Wenigste falsch zu machen. Und ich bleibe immer noch dabei. Es wäre alles nicht nötig gewesen, wenn die Kommunikation gestimmt hätte. Man hätte das Ganze alles abwickeln können. Nur Fakt ist, dass man sich die Details dieses Deals noch überhaupt nicht richtig angeschaut hat. Man sagt, die UBS hat 3 Milliarden bezahlt. Die nachhaltigen Bondhalter, die also einen Eigenkapitalcharakter haben, sind über die Wupper gegangen. Wir reden da über 16 Milliarden Franken. Das heißt, das ist ein Geschenk, welches noch mit ins Päckchen geschnürt wurde. Da ist gar nicht noch so großartig drüber geredet worden. Da wird aber mit Garantie darüber zu reden sein. Und das Ganze ist einfach mal so gewesen, dass wir einen massiven Druck hatten. Sie wissen ja, dass ich mich politisch so wenig wie möglich äußere, aber in diesem Fall muss ich es tun. Der Druck aus wahrscheinlich in primär USA war so gewaltig, dass die Frau Yellen angerufen haben wird und wird dann gesagt haben, bis Montagmorgen, bis Tokio aufmacht, wollen wir eine Lösung am Tisch haben, damit wir ein Lauffeuer vermeiden. Wie gesagt, aber das ist alles erst passiert, nachdem die halbherzigen Aussagen von der Nationalbank gekommen sind, wo ich immer noch sage, das wäre vermeidbar gewesen. Das heißt, man wollte bis Börseneröffnung Tokio, wollte man eine Lösung am Tisch haben. Das ist passiert. Es hat, wie man sieht, zunächst mal für Ruhe und Stabilität gesorgt. Und der große Gewinner dieses Deals ist die UBS.
Die UBS macht jetzt keinen guten Deal, sondern einen sehr guten Deal.
Die UBS hat eine historische Opportunität bekommen von der Eidgenossenschaft. Das müssen wir unverklausuliert also darstellen. Wenn sie es richtig machen, ist das eine geschichtliche Chance. Also das muss jedem klar sein. Die Aktien zum Peanuts-Preis unter dem Substanzwert plus die Garantien, plus die 100 Milliarden vom Bund, plus die Coco-Bonds von 16 Milliarden, die da zur Diskussion stehen. Also das ist natürlich für die UBS ein fantastischer Deal, den sie logischerweise sich haben nicht entgehen lassen. Finde ich klar. Nur, es wäre natürlich jetzt als zweite Folge dessen, wäre es eine Katastrophe, das als einen Notverkauf und ein Hauruck-Aktion zu verkaufen, sondern man muss es jetzt auch verkaufen als das, was es wirklich ist, nämlich eine Riesenopportunität.
Aber nochmal zu der Situation. Beim letzten Gespräch, diesen Hashtag Lehman 2.0, da hatten Sie gesagt, oh, das ist unseriöser Journalismus, das ist ein Clickbait-Schlagzeilen. Da haben Sie also sehr massiv widersprochen. Wäre Wirecard 2.0 treffender?
Nein, nein, nein. Lieber Herr Groß, das ist eine sehr provokative Frage und ich gebe Ihnen auch eine provokative Antwort. Wirecard 1.0 war ein Betrug. Und wir sprechen hier über Missmanagement, über Fehler, über weiß ich nicht was alles, aber wir sprechen hier nicht über einen Betrug. Punkt. Da möchte ich auch gar nicht mich weiter dazu äußern. Aber ich äußere mich zu Lehman 2.0. Das habe ich der Tagesschau gesagt und das sage ich auch unseren Zuhörern, dass wir eine Situation haben, die mitnichten zu vergleichen ist. Und das sage ich auch vehement, denn wie man sieht, haben die Notenbanken gelernt. Damals hat man gar nichts getan. Damals hat man zugesehen, dass es weltweit einen Run und Kollaps gab. Und das hat es gegeben. Und jetzt haben die Notenbanken die Lunte gerochen. Und mit der Silicon Valley Bank hat es angefangen. Und man hat sofort reagiert, interveniert. Und wie gesagt, in der Schweiz in einer immensen Geschwindigkeit. Wie gesagt, ich bleibe immer noch dabei mit Fehlern, aber der Aktivismus an sich war hundertprozentig richtig. Wie man es gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Da kann man bis morgen früh diskutieren. Aber dass man es gemacht hat, müssen wir absolut nicht ansatzweise in Frage stellen. Was man gemacht hat, das ist zu diskutieren. Und das wird auch zu diskutieren sein. Es wird sich übrigens auch hier in der Schweiz, der Bundesrat in der nächsten Session, auch mit diesem Thema noch massiv auseinandersetzen. Das heißt, Diskussionen wird es geben, Nachverhandlungen wird es geben, aber dass man was gemacht hat, das ist meine primäre Aussage gewesen.
Das Schweizer Bankwesen, das hat eine sehr lange Tradition. Jetzt wollen wir aber nicht zurückgucken, schauen wir doch voraus. Wie sieht denn die Zukunft aus?
Schauen Sie mal, solche Fusionen hat es gegeben. Ich sage nur, wie ist die UBS entstanden? Jeder, der sich für die Geschichte der Finanzwirtschaft und der Märkte interessiert, der weiß, wie es geschichtlich gelaufen ist und der weiß, was alles in der Schweiz passiert ist. Die Schweiz hat es gestemmt und die wird auch dieses Problem stemmen. Auch da möchte ich mich nicht weiter dazu auslassen. Ich denke, wir sollten noch genügend Zeit haben, uns die Inflation und die FED-Entscheidung heute und überhaupt die Zinssituation nochmal genauer anzusehen. Die Schweiz wird es stemmen und das Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz wird wiederhergestellt werden. Auf Kosten und auf Rücken von wem auch immer. Das ist eine andere Geschichte. Auch darüber könnten wir stundenlang diskutieren. Aber dass man irgendwas gemacht hat, war absolut richtig.
Wir werden über Zinsen und Notenbanken sprechen, gar keine Sorge. Aber wenn ich jetzt schon mal den Experten aus Zürich am Mikrofon habe, dann muss ich auch diese Zukunftsfragen stellen. Momentan sieht es ja so aus. Viele kleine Banken gibt es in der Schweiz. Man könnte auch sagen, kleine und teure Banken. Das steht ja auch immer so im Raum. Und eine große Bank, die UBS, steht jetzt da gegenüber. Nicht jeder ist glücklich über diese Situation, dass es auf einmal nur noch eine große Bank gibt und der Wettbewerb dann damit wegfällt. Wird das jetzt ein Übergangsszenario sein oder bleibt das jetzt so bei diesem sehr starken Ungleichgewicht von groß und klein?
bin ich bei Ihnen. Übergewicht war ja vorher schon da. Die UBS und die CS, und aber zumindest waren diese zwei noch da. Jetzt ist es eine. Ich gebe Ihnen da in diesem Punkt hundertprozentig recht. Was die Besonderheit und die Genialität des Finanzplatzes Schweiz in der Geschichte ausgemacht hat, wo ich immer noch ein großer Verfechter, und ich liebe den Finanzplatz Schweiz, gar keine Frage. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dieser einer Supertanker ist kein Zustand auf Dauer. Und das wird auch politisch sicherlich sehr kritisch beobachtet werden, denn das ist ja jetzt nicht mehr too big to fail, sondern jetzt sind wir mega big to fail. Das ist jedem klar. Und diese Heterogenität und Diversität des Schweizer Finanzplatzes muss auch wieder hergestellt werden. Wir haben immer noch großartige kleinere Banken, die verschiedene Bereiche, Nischen abdecken. Finde ich sehr, sehr gut. Und klar ist natürlich, dass wenn es Kreditausfallversicherungen, Export-, Importgeschäfte, solche Dinge, da gibt es jetzt einen einzigen, und das ist eine Monopolstellung. Und das ist, haben Sie vollkommen recht, und das wird auch im Laufe der Zeit, wie auch immer, ob es Spin-offs geben wird, ob es Teilübernahmen geben wird, ob die Bank vielleicht mal aufgesplittet werden sollte auf bestimmte Bereiche, ob man das Private Banking auslagert oder wie auch immer, oder das Investment Banking, das wird man alles sehen. Wie gesagt, in erster Linie ging es darum, Sicherheit, Ruhe und Stabilität zu bringen, und wie auch die Zukunft aussieht, das wird man in den nächsten Wochen, Monaten, ich glaube nicht Jahren, aber Monaten sehen.
Eigentlich müsste sich jetzt fragen, ob es eine weltweite Banken- und Finanzkrise gibt. Sie müssten dann sinngemäß sagen, haben es ja auch schon gesagt, nein, vielleicht weil es nicht sein kann, was nicht sein darf, weil die großen Banken durch Stresstests bewiesen haben, dass sie breit aufgestellt sind, oder dass eine Krise oder dann eine Krise ist, wenn sie unvermittelt kommt, und wenn wir mit rechnen, ist es eben keine Krise. Daher vielleicht doch meine Frage ein bisschen weiter gedreht. Wie stelle ich jetzt mein Depot auf oder um? Anleihen hoher Bonität, Klammer auf, Staatsanleihen, Klammer zu, scheinen da eine sichere Variante, eine sichere Option zu sein.
Außer der Steuer und dem Tod ist nicht sicher, der Groß, wie wir es wissen. Und der Punkt ist, der Markt ist durchgerüttelt worden, der Anleihenmarkt muss sich setteln. Wir haben Schockwellen gehabt, die jetzt natürlich durch die Anleihenmärkte gegangen sind. Das hat sich teilweise innerhalb von 24, 48 Stunden wieder massiv beruhigt. Für mich ist eine langfristige, und zwar zukunftsorientierte, fundierte Diversifikation in Titeln, die ich bereit bin, lange zu halten, immer noch der beste Weg. Das wissen wir, Sie wissen, das wissen auch die Zuhörer, ich will Sie nicht langweilen, Substanz ist Trumpf. Sie wissen auch eines, und das ist auch kein Geheimnis, wir waren, sind und werden nicht in absehbarer Zeit in Großbanken investiert sein, das wissen Sie. Das sieht man ja auch in unserem Echtgelddepot, Gottlob, in dieser Situation. Wir suchen Stabilität, wir suchen Dividende, wir suchen eine gesunde Diversifikation und wir suchen eine langfristige, stabile Vermögensverwaltung für unsere Kunden. Und da werden wir auf dem Bankensektor nicht fündig.
Dreimal wollten Sie das Thema Zinsen ansprechen, jetzt werden wir es tun in diesem Interview. Die Zinswende, heißt es, ist schuld an diesem Dilemma der Banken. Sehen Sie es auch so? Was hat das für Konsequenzen jetzt für die Notenbanken und deren Entscheidung? Also die EZB, gab es erstmal keine, die hat ja relativ robust 50 Basispunkte angehoben. Die Fed heute, wird die wankelmütig?
Sie wird wankelmütig. Vielleicht nicht heute. Vielleicht sehen wir nochmal 25 Basispunkte. Es wäre eine Kaffeesatzleserei, da ist darüber zu diskutieren. Aber um diesen einen Schritt geht es gar nicht. Der ist längst eingepreist. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass diese hysterischen, übertriebenen Zinsanhebungen komplett am Ziel vorbeigegangen sind. Und das wissen Sie, das sage ich hier beim Börsenradio und übrigens auch überall anders. Das sage ich vehement seit Monaten. Wir haben zwei Arten von Inflation. Wir haben eine Inflation, die eine Geldnachfrageinflation ist. Wir sehen eine Supply-Demand-Geschichte. Und dann ist es vollkommen richtig, dass die Aktionen der Notenbanken da zielführend sind. Aber das, was wir jetzt sehen, hat überhaupt damit nichts zu tun. Der beste Beweis, und das müsste eigentlich jedem Schulkind klar sein, dass wir in Amerika einen Arbeitsmarkt haben, der marschiert wie fast seit einem Jahrhundert nicht mehr. Und das trotz explodierender Zinsen. Da gab es am Anfang die Diskussion Stagflation und Katastrophe. Jedem Zuhörer nochmal, Stagflation ist eine Rezession, die einhergeht mit steigender Arbeitslosigkeit und einer steigenden Inflation, was den Notenbanken die Hände quasi bindet. Schauen Sie sich mal den Gaspreis an. Wir reden über Energiepreise. Schauen Sie sich mal die Ölpreise an und die Gaspreise ein. Ein absolutes Versagen der Politik, dass die Preise beim Konsumenten nicht angekommen sind. Da sind so krasse, gravierende Fehler passiert, dass diese Inflation gedriven wurde durch politische Fehlentscheidungen. Wir hatten Corona, die Welt stand still. Dann kam der Krieg dazwischen und wir hatten 15 Jahre eine Nullzinsdekade. Und man wundert sich, dass die Inflation, dass das Pendel plötzlich ausschlägt. Sobald sich die Ketten normalisieren, die Lieferketten, sobald China aufmacht, sobald die Energiepreise runterkommen, Sie wissen ja, wie Inflation gemessen wird, dann wird die Inflation massiv zurückkommen. Und Amerika, der Arbeitsmarkt brummt. Wir haben in Amerika nicht ein Lohn- oder ein Kostenproblem, sondern wir haben ein Gewinnproblem. Das ist nämlich der Punkt, weil die Unternehmen es geschickt verstanden haben, die Gewinne weiterzugeben. Und der amerikanische Arbeitsmarkt ist das beste Beispiel dafür, dass diese hysterischen, übertriebenen Zinserhöhungen komplett nicht zielführend gewesen sind. Das sage ich vorab als Einleitung. Man war zu spät dran. Man hätte viel früher die ersten Schritte gehen sollen und man hätte auch viel früher wieder vom Gas gehen können. So hätte man den Märkten sehr viel erspart. Und auch der Konjunktur. Man sprach über eine große Rezession. Wo ist die Rezession? Heute Morgen kam die Meldung, in Deutschland ist die Prognose um 0,2% nach oben korrigiert worden und dass diese große oder kleine Rezession scheinbar tatsächlich gänzlich ausbleibt. Wir haben viele Szenarien, zum Beispiel, wann es passiert, ist eine komplett andere Geschichte, aber ein Kriegsende ist überhaupt nicht eingepreist. Diese kollabierenden Rohstoffpreise, nämlich wir sprechen über Gas und wir sprechen über Öl, wir sind über 80% vom Top entfernt im Gaspreis und mehr als 50% vom Ölpreis. Da müsste doch jedem eigentlich zu denken geben, dass da die Schraube wirklich woanders angesetzt werden sollte.
Setzen wir doch die Schraube noch ganz kurz an beim Echtgelddepot. Da haben wir schon ein paar Tage nicht mehr drauf geguckt. Wie ist da die Lage?
Aus Zeitgründen sage ich nur Folgendes. Es gab keine Transaktionen. Wir haben nichts gemacht. Wir haben die Füße stillgehalten. Wir haben mit Finanztiteln absolut mit der Katastrophe um die Credit Suisse eigentlich überhaupt nichts am Hut. Wir haben einen großen Taucher gehabt in den Versicherern, die wir da halten. Das ist die Swiss Life, das ist die Baloise. Die haben etwas eingeknickt. Aber dafür gab es wieder andere Titel, die sehr stark profitiert haben, nämlich die Bank Cantonal Vaduz, die Kantonalbanken, die haben natürlich hier profitiert. Und selbstverständlich unsere Tech-Wertabteilung, das ist in erster Linie VAT, die erfreulicherweise die 300 wiedergenommen hat. Das ist natürlich die Nvidia, die sehr, sehr gut gelaufen ist. Apple hat sich stabilisiert, also die Tech-Werte haben sich wirklich gut entwickelt. Und das hat dazu geführt, nur ganz kurz, die Kontowertigkeit inklusive Cash ist jetzt bei 74.300 Euro. Das heißt also, wenn ich die Einzahlung ins Depot mit abdiskontiere, sind wir mit einer zeitgewichteten Rendite seit Beginn des Jahres 2023 mit knapp 9-10% unterwegs. Und das ist durchaus aufgrund dieser Situation und aufgrund der Turbulenzen recht erfreulich.
Live aus dem Epizentrum des Schweizer Bankenwesens. Dankeschön nach Zürich. Dankeschön an Moimir Linker.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG.